1992 wurde an der Universität Karlsruhe die Forschungsstelle Widerstand gegen den Nationalsozialismus im deutschen Südwesten eingerichtet. Sie gehört zur Abteilung 3 des Instituts für Geschichte und ist eine Forschungseinrichtung des Landes Baden-Württemberg. Im Interview Prof. Dr. Peter Steinbach, Leiter der Forschungsstelle, und Privatdozent Dr. Rolf-Ulrich Kunze, Geschäftsführer der Forschungsstelle Widerstand. Herr Steinbach, wie kam es zu der Gründung der Forschungsstelle Widerstand, auf wessen Initiative und warum gerade in Karlsruhe?
Die Initiative ging zurück auf den damaligen Lehrstuhlinhaber, meinen Vorgänger, Professor Rudolf Lill, der gemeinsam mit Mitarbeitern wie Professor Altgeld, der heute in Würzburg lehrt, und Dr. Kissener, der heute in Mainz Ordinarius für Neuere Geschichte ist, diese Forschungsstelle eingerichtet hat, mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Ich denke, damals kam es zu der Gründung, weil wir 2-3 Jahre vor dem 50. Jahrestag der Erinnerung an den 20. Juli einen regionalgeschichtlichen Akzent in der Widerstandsgeschichte stellen wollten. Es ist ein glücklicher Umstand, denke ich, dass gerade die badische Region ausgesucht worden ist, denn die ist widerstandsgeschichtlich ungemein interessant und unterscheidet sich wegen bestimmter Besonderheiten von den widerstandshistorischen Zusammenhängen, die wir aus anderen Gegenden Deutschlands kennen.
Gibt es auch engere Zusammenarbeit mit anderen Forschungsstellen zum Widerstand?
Ja, ich denke, eine ganz enge Zusammenarbeit verkörpert sich nicht zuletzt in meiner Person. Sie wissen, dass ich der wissenschaftliche Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand bin. Das ist eine Gedenkstätte von gesamtnationaler Bedeutung in Berlin. Und diese Gedenkstätte hat Kontakt zu vielen anderen regionalen Gedenkstätten und regionalen bürgerschaftlichen Initiativen zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Widerstands. Aber es kommt dann natürlich auch ein internationaler Bezug hinzu. Ich habe gerade heute Morgen das Angebot bekommen, im Bereich der Widerstandsgeschichte mit der Universität von Bordeaux enger zusammenzuarbeiten.
Wie vermittelt die Forschungsstelle Widerstand ihre Forschungsergebnisse und wie ist die Rezeption, vor allen Dingen in Karlsruhe?
Die Art der Vermittlung ist sehr, sehr vielfältig. Da gibt es natürlich Publikationen. Publikationen, die zum Teil in mehrfacher Auflage erschienen sind, die sich überwiegend auszeichnen durch einen ganz stark personengeschichtlichen, lebensgeschichtlichen Zugriff. Es gibt aber auch eine Publikation von einem Art Handbuchcharakter, wo man also nach den NS-Führern in der Provinz fragt und im Grunde ein Projekt von exemplarischer Bedeutung gemacht hat.
Wir haben in diesem Bereich der politischen Bildung sogar einen Hauptauftrag dieser sehr kleinen Forschungsstelle von Anfang an wahrgenommen. Das hat auch mein Vorgänger, Herr Michael Kissener, schon so ausgebaut. Ich habe dies dann auf hohem Niveau übernehmen können. Es geht darum, dass auf mehreren Ebenen wir uns bemühen, die politische Erwachsenenbildung zu bedienen mit zeitgeschichtlichen und widerstandsgeschichtlichen Themen, in denen wiederum der biografische Ansatz eine entscheidende Rolle spielt und wir bemüht sind, diejenigen Lebensläufe in den Mittelpunkt zu stellen, die eben üblicherweise nicht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen.
Wir können nun durch die Beschäftigung mit diesen Persönlichkeiten örtliche Bezugspunkte herstellen für die Widerstandstätigkeit und man kann im Grunde dazu einladen, Wege nachzugehen. Das ist zum Beispiel für junge Menschen ein ungeheuer wichtiger Einstieg in eine Identifikation, in eine identifizierende Auseinandersetzung mit einer Persönlichkeit. Wir haben hier in Karlsruhe zum Beispiel das breite Spektrum. Marum als Sozialdemokrat, Frank als jemand, der dem nationalkonservativen Widerstand viel näher stand, der also hier eine wichtige Funktion nach dem 20. Juli hätte wahrnehmen sollen. Und in diesem Spektrum wird etwas deutlich, was der Widerstand gegen den Nationalsozialismus verkörpert und was er ausgehalten hat, nämlich Vielfältigkeit. Das ist natürlich ein wichtiges politisch-pädagogisches Ziel, das vermittelt werden muss. Vielfältigkeit zu wollen und Vielfältigkeit auszuhalten und produktiv zu machen.
Diese Vielfältigkeit wird ja auch nachgefragt. Sie wird nachgefragt von Schülerinnen und Schülern, die Themenarbeiten schreiben in der Oberstufe, die sich bei uns melden und einfach um Hilfe bitten, was man da machen kann. Und wir haben bewährte Kooperationspartner, unter anderem im Stadtarchiv, die uns dabei helfen, dies auf eine ganz konkrete Grundlage zu bringen, bis hin zu möglichen Präsentationen in den Schulen, wenn dies gewünscht wird. Also wir versuchen auch, die vor Ort gegebenen Anlässe entsprechend zu nutzen, zum Beispiel in der Reinhold-Frank-Gedächtnisvorlesung in jedem Jahr. Und wir tun das eben auch auf verschiedenen Ebenen, unter anderem in der städtischen Öffentlichkeit, bei der Reinhold-Frank-Vorlesung, aber auch indem wir zugehen auf die Kirchen und ihr Bemühen darum, in ihrem Kontext widerständiges Verhalten entsprechend zu würdigen und zu thematisieren. Also da gibt es verschiedene Anlässe und schönerweise eben auch immer Anfragen, auf die wir dann reagieren können. Es ist gar nicht so, dass wir immer nur ein Angebot machen, sondern wir versuchen auch hier, wenn wir gefragt werden, zu reagieren.
Was ist denn überhaupt Widerstand? Was gehört dazu? Wo sind die Grenzen? Gibt es eine allgemeine Definition?
In der Geschichte haben wir es mit vielfältigen Erscheinungsformen zu tun, die kontextabhängig sind, die zeitabhängig sind. Und von daher bedeutet Widerstand eigentlich, zum Beispiel nach 1933, aber auch nach 1945 in der DDR, zu jeder Zeit etwas anderes. Das macht die Beschäftigung mit diesem Gegenstand für den Historiker so interessant, denn in seiner Konfrontation mit einzelnen Regimegegnern kann er eben zeitspezifische Herausforderungen dieser Menschen nachempfinden, kann sie versuchen, deutlich zu machen, deutlich vor das Auge seiner eigenen Mitmenschen zu stellen. Das hat eine große exemplarische Bedeutung. Die Nationalsozialisten haben zum Beispiel eine ausgeprägte Neigung, Menschen zu verfolgen, die sie ausgrenzen. Diese Ausgrenzungskriterien verändern sich im Laufe der Zeit. Zunächst richtet sich die Verfolgungsenergie vor allen Dingen gegen den politischen Gegner. Danach rückt der rassenpolitisch, rassenideologisch definierte Gegner in den Rücken. Dann versucht man, diejenigen zu bekämpfen und zu verfolgen, die man als asozial bezeichnet. Während des Krieges wird es immer wichtiger für das NS-Regime, jene zu bekämpfen, die man als Defätisten bezeichnet, also als Menschen bezeichnet, die nicht an den Endsieg der deutschen Wehrmacht glauben. Und ganz in der Endphase des Krieges richtet sich die ganze Verfolgungsenergie gegen jene Menschen, die versuchen, in den ausgebombten Städten schlicht zu überleben, indem sie zum Beispiel ausgebombte Grundstücke absuchen nach verwertbaren Dingen. Das endete in der Regel mit der Todesstrafe. Wir haben sogar Fälle gefunden, wo Menschen, die dieses Vergehens beschuldigt werden, innerhalb von 6 Stunden eingeliefert und hingerichtet werden, ohne Verfahren. Sie sehen, da ist eine ungeheure Dynamik und die können wir historisch nicht definieren.
Hatte ja schon angesprochen, Reinhold Frank und seinen Umkreis an oder seinen Kreis an Widerständern im größeren Kreis der Widerstände des 20. Juli auch eine besondere Bedeutung oder Rolle durch das liberale Gedankengut, was er in diesen Kreis mit eingebracht hat.
Gilt für Reinhold Frank unbedingt und zeigt sich eben sehr schön darin, dass er kooperationsfähig war mit Menschen ganz anderer politischer Überzeugungen. Man könnte vielleicht noch erwähnen, weil das der heutigen Vorstellungswelt auch sehr fremd ist, dass er tief verwachsen war als Katholik im politischen Katholizismus und dessen Wertvorstellungen, die ganz genuin der modernen Diktatur widersprachen, auf vielfältigen Ebenen, durch die Vorstellungen von Subsidiarität, Begrenzung von Staatsmacht, Begrenzung von Staatseingriffsrechten und Rechtsstaatlichkeit. Das hat sich bei ihm ja gezeigt auf der konkreten lokalen Ebene und hat ihn sicherlich sehr geprägt. Aber es ist nicht alles daraus abzuleiten. Das ist ein Hintergrund, aus dem er kam. Und interessant wird dann, was er daraus macht in seinem Widerstand. Und das ist gekennzeichnet von einer ganz bemerkenswerten Kooperationsfähigkeit, die über das, was den politischen Alltag und die politischen Krisen der Weimarer Republik geprägt hat, weit hinausgeht.
Wie ist denn überhaupt heute der Stellenwert und die Wahrnehmung des Themas Widerstand innerhalb der Geschichte der NS-Zeit? Also in der Forschung gibt es eine kaum überschaubare Flut von Literatur dazu. Entspricht das dem Stellenwert des Themas im öffentlichen Bewusstsein?
Das glaube ich nicht bei allem, was wir erleben an offizieller Forschung. Die Beschäftigung mit dem Widerstand ist in ganz starker Weise fatalerweise, könnte man sogar sagen, von Gedenktagen abhängig. Es gibt natürlich die Abhängigkeit von Medienereignissen. Jo Bayer, Stauffenberg-Film, lenkt plötzlich das Interesse auf eine Person, sodass Deutsche sagen, zu 80% dann, den kennen wir, der ist uns bekannt. Wir, die wir den Widerstand erforschen, die wir im Grunde ja doch die oft sehr schwer herauszufindende Überlieferung der historischen Subjekte, mit denen wir uns beschäftigen, zum Sprechen bringen. Wir haben die Aufgabe, dieses Thema auch in der öffentlichen Debatte bewusst zu halten. Das ist nicht so einfach. Wenn Sie bitte mal überlegen, welche Schlagzeilen wir in den letzten 12 Monaten verarbeiten mussten, welche Bilder wir verarbeiten mussten. Eine Aufseherin mit einem Hund vor einem unbekleideten Iraker. Ja, das sind Bilder, die meine Generation eigentlich mit ganz anderen Verfolgungssituationen verband, mit einem Konzentrationslager verband. Oder wenn Sie sich wirklich überlegen, dass wir heute ernsthaft diskutieren, wo die Grenzen von Folter liegen, dann ist das eine ganz große Herausforderung für die historisch-politische Auseinandersetzung mit der Verfolgungs- und Terror- und das heißt eben auch Foltergeschichte, die wir bis jetzt immer an das Dritte Reich gekoppelt haben. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir ernsthaft diskutieren, ob es Gefängnisse in rechtsfreien Räumen geben kann, in denen Menschen verhört werden, ja, im Dritten Reich sagte man verschärft verhört werden, man verpasste ihnen Schläge oder man stellte sie hin, man isolierte sie in Dunkelzellen, man überschüttete sie mit Wasser. Ja, wie wollen wir denn jetzt als Historiker unserer Öffentlichkeit, unseren Schülern, unseren Studenten das Empörungswidrige dieses Verhaltens deutlich machen, wenn wir es heute akzeptieren würden? Da haben wir als Widerstandshistoriker ganz bestimmt nicht nur eine Aufgabe zur Aktualisierung unserer Beschäftigung mit der Geschichte, sondern wir können diese Aktualisierung sogar produktiv benutzen, um beispielhaft deutlich zu machen, mit welchen Regimen wir umgehen. Wenn wir nicht aufpassen, verschiebt sich ein guter Teil unserer Maßstäbe und damit wird nicht fragwürdig, was wir machen als Zeithistoriker, sondern es wird umso wichtiger, es wird umso unverzichtbarer, denn in der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Widerstands gegen die beiden deutschen Diktaturen, die wir nun im 20. Jahrhundert haben, können wir natürlich auch unser menschenrechtliches Koordinatensystem entwickeln. Und das ist für mich eine ganz, ganz hohe Rechtfertigung der Beschäftigung mit dem Widerstand.
Ja, da kann man vielleicht nur noch als andere Perspektive wählen, dass genau diese Befähigung zur Herausbildung von Maßstäben aus der Beschäftigung mit der Geschichte des Widerstands interessante Begegnungen zutage fördert, unter anderem auch auf europäischer Ebene. Das sind kleine, aber konkrete Erfolge. Wenn Sie sich vorstellen, dass es heute möglich ist, gemeinsam mit Westeuropäern und zunehmend auch Osteuropäern über das Thema Widerstand, Resistance zu sprechen, ist das ein riesiger Fortschritt. Es war in dieser Form vor 20, vor 30 Jahren einfach noch nicht denkbar. Da war die jeweils nationale Perspektive auf die eigene Erinnerung an widerständiges Verhalten absolut dominant. Und ganz allmählich bewegen wir uns in die Richtung, dass es möglich wird, die allgemeine menschenrechtliche Dimension und Legitimität widerständigen Verhaltens anzuerkennen, der Deutschen, Wehrmachtsangehörigen, die in Paris den 20. Juli unterstützt haben, die ganz, ganz langsam akzeptiert werden im Rahmen der französischen Beschäftigung mit dem Thema Resistance. Das ist ein wunderbarer Fortschritt und das ist ein Weg, den wir in alle Richtungen, nicht nur nach Westen, genauso nach Osten, unbedingt weitergehen sollten.